verehrte Damen und Herren, liebe Welterbefreunde, das Thema ist hier im Bild. Am 12. und 13. Februar hat die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftsplanung gemeinsam mit der Akademie für Raumforschung und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung eine internationale Tagung ausgerichtet. Das Anliegen der Tagung war mit dem Titel, das heißt mit der Aneinanderreihung der Begriffe Stadt, Kultur, Landschaft, sehr schön ins Bild gesetzt. Es ging um die Stadt, es ging um die Landschaft und es ging um deren Verbindung. Im Zentrum stand die Frage, ob wir nicht im Hinblick auf die Bewahrung kulturellen Erbes in größeren räumlichen Dimensionen denken müssen. Ob es nicht an der Zeit ist, Landschaftsräume und städtisch-urbane Räume viel stärker in ihrem Zusammenhang zu betrachten. Wenn ich nun für den Verweis auf die Tagung als Hintergrund das schöne Bild des noch intakten großen Elbbogens in Dresden verwende, dann mag das etwas vermessen erscheinen. Ich bin aber der Meinung, es ist gerechtfertigt. Denn Dresden hat auf dieser Tagung eine wichtige Rolle gespielt. Ja, es ist noch nicht einmal übertrieben zu sagen, Dresden hat auf der Tagung im Zentrum gestanden. Dabei spielte natürlich zunächst eine Rolle, dass jeder im Saale mit dieser Stadt den Negativfall assoziierte und mit einiger Spannung erwartete, was ich unter dem Titel Dresden Zerstörung einer Kulturlandschaft, der mir übrigens vorgegeben war, was ich zu berichten hatte. Es kam aber noch anders. Dresden wurde zu einem Paradebeispiel für das, was man auf dieser Konferenz im Auge hatte. Man braucht nur auf die Ballonansicht aus dem Jahre 1865 zu schauen, dann hat man sie, nämlich eine Stadt, die Kulturlandschaft im umfassenden Sinne ist. Das Bild zeigt uns den Reiz der Flusslandschaft, im Vordergrund die Innenstadt, die sich in der Talniederung ausbreitet und von dort wandert der Blick nach Osten, wo im großen Elbbogen die Heidesandterrasse zur Kette der Loschwitzer Weinberge ansteigt. Dieses Phänomen war es, das die UNESCO im Jahre 2004 veranlasst hat, Dresden den Welterbetitel zu verleihen. Zu meiner eigenen Überraschung stieß Dresden in Osnabrück noch in weiterer Hinsicht auf Interesse, nämlich als Beispiel für die Erfassung einer Kulturlandschaft, was ja Voraussetzung ist für einen angestrebten, behutsamen Umgang. Wir haben das selbst nicht bemerkt, aber der ständige Zwang, die Schönheit des Elbtals zu verteidigen, hat uns Stück um Stück die Werte des Elbtals erfassen lassen. Es war für uns eine der Sternstunden, als wir im Sichtgutachten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen in dem Jahre 2006, das in Fachkreisen übrigens als Pionierleistung gilt, all das Angedachte zusammengefasst fanden. Das heißt, Dresden konnte auf der Osnabrücker Konferenz zumindest mit den Ansätzen einer von der Geschichte getragenen Raumanalyse aufwarten. Führen wir uns das noch einmal in aller Knappheit vor Augen. Dresden, wir wissen es, verdankt sein besonderes Flair nicht allein dem Canaletto-Blick und nicht nur seinen barocken Bauten. Professor Magelius ist ja darauf auch schon eingegangen. So geschickt und beispielhaft das augusteische Zeitalter die Flusslandschaft als Szenerie zu nutzen wusste, man erfasst das Phänomen des Dresdner Elbtals nicht, wenn man es nur auf den Canal Grande eines Augustus Starken bezieht. Dass die Stadt noch immer so stark als Siedlungslandschaft am Fluss in Erscheinung tritt, ist ihrem besonderen Weg zur Großstadt zu verdanken. Sie hat diesen Weg nicht ohne Widerstand genommen. Die Natur war hier so etwas wie eine störrische Schöne. Sie hat die Dresdner bis vor kurzem zumindest darin gezügelt, ihre Stadt einer schematischen, einzig technischen Parametern gehorchenden Planung zu unterwerfen. Diese Entwicklung war es, die uns, und damit meine ich nicht nur uns hier in Dresden, beim heutigen Umgang mit urbanen Kulturlandschaften besonders interessiert. Bemerkenswerterweise ging die Initialzündung von jenem jetzt so geschundenen Landschaftsraum aus. Das heißt, von dem im Osten gelegenen großen Elbbogen, den das Zeitalter der Empfindsamkeit um 1800 unzählige Male im Bild festgehalten hat. Dieser große Elbbogen hat Dresden zu einer Bauordnung verholfen, die im 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert vorbildhaft war. Im Jahre 1826 wurde ein königliches Reskript erlassen, das über das Gelände der späteren Johannstadt auf der gegenüberliegenden Altstädter Seite ein Bauverbot verhängte. Und zwar hieß es, Dresdens Ruhm als eine der schönsten Städte könne nur gewahrt werden, wenn die freundliche Seite der Stadt mit der Promenade zum großen Garten und dem schönen Ausblick auf die Loschwitzberge offen gehalten würde. Wir haben es hier mit den erstaunlichen Anfängen eines Kompositionsplanes zu tun, der im Laufe der Zeit fortgeschrieben wurde und der dazu führte, dass sich Dresden zur Stadt im Grünen entwickelte. Lange bevor es den Denkmalschutz als handlungsfähige Institution gab, wurde festgelegt, erstens außerhalb einer Kernzone nur offene Bebauung zuzulassen und zweitens die Sicht auf markante Blickpunkte nicht zu verbauen. Aber es sind nicht allein nur die offen gehaltenen Blickachsen, es ist die in Gänze naturbelassene Flussaue, die den Charakter Dresdens prägt. Bis in die Kernzone hinein blieb der Auencharakter bewahrt. Wer von der Brühlschen Terrasse her auf das gegenüberliegende Ufer schaut, dessen Blick wird vom dortigen grünen Gleithang in die Weite der Landschaft geführt. Dieses Phänomen verdankt die Stadt nun allerdings keiner kontinuierlichen Planung, sondern eher historischen Zufällen. Auch in Dresden ist der Fluss nur knapp einer Kanalisierung entgangen. Auch in Dresden hat es über viele Jahrzehnte hinweg Bestrebungen gegeben, die Elbe in Kaimauern zu fassen. Und dabei fanden die treibenden Kräfte, das heißt die Spekulanten, die auf diese Weise Bauland in bester Lage zu gewinnen trachteten, Verbündete in der kompletten Architektenschaft. Uferstraßen mit schroff am Wasser aufragenden Gebäuden à la Paris galten lange Zeit als ästhetisches Ideal. Dass solche Pläne, die nach der Mitte des 19. Jahrhunderts konkrete Formen annahmen, letztlich nicht zum Tragen kamen, hat die Stadt dem Agieren eines Mannes zu verdanken, des Bezirkswasserbaudirektors Moritz Wilhelm Schmidt. Dieser Schmidt verfasste 1870 eine Schrift mit dem Titel »Die Regulierung der Elbufer innerhalb Dresdens«. Diese Schrift ist noch heute ein Lehrstück für den Umgang mit Flüssen. Schmidt vermochte im Herbst 1873 mit seinen gründlichen hydrotechnischen Untersuchungen des Flusslaufes und den daraus abgeleiteten Folgekosten eines Baues von Ufermauern sich gegen eine Phalanx von Fachleuten durchzusetzen. Mit ausgeprägtem Sinn für die Eigenheit des Naturraumes ging Schmidt in seinen Darstellungen weit über die rein technische Seite hinaus. Er hielt den Architekten vor Augen, dass sie einem Phantombild aufsaßen, wenn sie meinten, aus Dresden ein klein Paris machen zu können. Die Elbe war kein Strom wie die Seine in Paris oder die Donau bei Pest. Sie war die meiste Zeit des Jahres ein Flüsschen, das sich, erhielte es Ufermauern, wie ein dürftiger, unansehnlicher Mensch in einem weiten, schlotternden Kleide ausnehmen würde. Seine Schlussfolgerung, den Charakter des Landschaftlichen zu erhalten, den das rechte Elbufer innerhalb des Stadtweichbildes vom Waldschlösschen bis an die alte Brücke trägt, ich habe ihn wieder zitiert, Diese Schlussfolgerung fand zu seinen Lebzeiten keine breite Anhängerschaft. Nach wie vor wurde das Projekt einer Uferstraße auf Neustädter Seite verfolgt. Es gipfelte 1910 im Wettbewerb zum sogenannten Königsufer. Es war eine warnende Stimme von außen, die den Dresdnern die Augen öffnete. Die Stimme Theodor Fischers. Fischer hatte mit der Erweiterung Münchens praktische Beispiele für eine ganz neue Art, Städtebau zu betreiben, geliefert. Statt der bisher üblichen schematischen Baufluchtlinienpläne verfolgte er eine aus der jeweiligen Topographie entwickelte Bebauung. Von den Dresdnern aufgefordert, sich am Wettbewerb zum Königsufer zu beteiligen, überraschte er, indem er die Aufgabenstellung komplett in Frage stellte. Fischer warf den Dresdnern vor, dass sie im Begriff waren, die schönsten Voraussetzungen zunichte zu machen. Er wies darauf hin, wie man mit einem Gleithang umzugehen habe. Man müsse die, und ich zitiere ihn, die Konvexlinie des rechten Flussufers in ihrer üblen Wirkung auflösen. Stattdessen aber habe man vor, eine 22 Meter hohe Häuserwand und parallel dazu eine Ufermauer mit Straße zu errichten. Solche übermächtigen Parallellinien sind der schlimmste Feind guter Wirkungen im Städtebau. Diese und andere Bemerkungen fielen in Dresden auf fruchtbaren Boden. Zu diesem Zeitpunkt war in Dresden ohnehin schon ein Umdenken in Gange. Als 1922 ein glühender Anhänger der Städtebaulehre Theodor Fischers, nämlich Paul Wolf, Stadtbaurat in Dresden wurde, war der Boden für ein Alternativprojekt bereitet. Paul Wolf brachte in die Generalbebauungsplanung den Gedanken ein, die Flussaue als grüne Lunge zu erhalten und demgemäß den gesamten Dresdner Elbraum bis zum Übergang in die Landschaft naturnah zu gestalten. Kernstück der Planung war ein Uferpark auf Neustädter Seite, der sich von der Marienbrücke im Westen bis zur Priesnussmündung im Osten erstreckte. Er wurde ab 1933 umgesetzt und fand mit der Errichtung des Aussichtspavillons an der Waldschlösschenwiese 1936 einen vorläufigen Abschluss. Doch setzte noch in der Ära Wolf jene verhängnisvolle Entwicklung ein, mit der nach dem Zweiten Weltkrieg so viele Stadträume und Kulturlandschaften zerstört worden sind. Wolfs landschaftsbezogene Gestaltung wurde von dem Konzept einer von hochfrequentierten Schnellstraßen durchzogenen, autogerechten Stadt überlagert. Dafür bot sich im Norden als leistungsfähige Trasse eine breite, einst für Militärparaden vorgesehene Allee an, die günstig an die Reichsautobahn im Nordwesten anzubinden war. Sie zog eine Querung des Flusses ausgerechnet an breitester Stelle des Auenraumes nach sich und war auf Altstädter Seite nicht ohne erhebliche Eingriffe in die vorhandene Bau- und Grünsubstanz fortzuführen. Ungeachtet der Schwierigkeiten hatte diese Verkehrsspange ein halbes Jahrhundert fast unangefochten Gültigkeit. 1937 in einen ersten Gesamtverkehrsplan eingeordnet, wie wir ihn hier im Bild haben, wurde sie 1967 als Teil einer Stadtautobahn festgeschrieben und 1988 Grundlage eines ersten Brückenwettbewerbs. Erst nach 1989 brachen sich neue Gedanken Bahn. Gerade weil der Motorisierungsgrad rapide anstieg, begannen verantwortungsvolle Planer, ein alternatives Verkehrskonzept zu entwickeln, das seinen Ansatzpunkt, wie das einst auch Theodor Fischer gehandhabt hatte, in der spezifischen siedlungstopografischen Situation suchte. Es wurde vorgeschlagen, statt der einen landschaftszerstörenden Großbrücke, die erfahrungsgemäß weiteren Verkehr indiziert, mehrere kleinere Brücken aus dem gewachsenen Siedlungsnetz heraus an Standorten zu bauen, die allein der innerstädtischen Kommunikation dienen. Das war 1995, zu einem Zeitpunkt, da die Waldschlösschenbrücke längst zum Prestigeprojekt einiger führender Landespolitiker geworden war. Die sachliche Auseinandersetzung geriet ins Räderwerk politischer Machtkämpfe. Von diesem Zeitpunkt an wurden seitens des Landes alle Stadtentwicklungsprobleme blockiert, die in irgendeiner Weise das Brückenprojekt berührten. Das betraf sowohl die dringend notwendige Fortschreibung des Verkehrskonzepts, wir wissen neueren Prognosen zufolge, braucht Dresden überhaupt keine weitere Querung, das betraf auch die Belange des Denkmalschutzes, die hier besonders interessieren. Kennzeichnend für die Situation ist es, dass der einmalige Landschaftsraum des Großen Elbbogens, der eine weite Aue umschließend zu den Loschwitzhängen überleitet, bei der Festlegung von Denkmalschutzgebieten, Professor Magirius ist darauf schon eingegangen, letztlich keine Berücksichtigung fand. Das Gebiet der zu schützenden Elbhänge endet abrupt mit dem letzten Villengrundstück am Rande des Wiesenareals. Der sächsische Generalkonservator konnte im Planungsstadium der Brücke gerade noch eine Tunnelanbindung auf Neustädter Seite und so eine Tieferlegung der Brückentrasse durchsetzen. Der berühmte Waldschlösschenblick war allerdings nicht gerettet. Denn zu ihm gehörte das Wiesenareal im Vordergrund, das einst, das heißt 1908, von der Stadt für fast eine halbe Million Reichsmark aufgekauft worden war, und zwar mit der Begründung, einer der wichtigsten Begründungen, um den einzigartigen, herrlichen Aussichtspunkt auf die Stadt und ihre Umgebung für alle Zeiten zu sichern. Der Kauf gründete sich damals auf ein Ortsgesetz, verabschiedet am 9. November 1900, in dem der gesamte untere Wiesenhang mit einem Bauverbot belegt worden war. An dieses Ortsgesetz knüpfte der Entwurf der Satzung zum Schutz des westlich der Waldschlösschenwiese gelegenen preußischen Viertels 1997 an. Also wie gesagt, der Entwurf. Doch die 1999 vom Stadtrat verabschiedete Fassung der Satzung enthielt den Passus nicht mehr, der dort enthalten war, nämlich der ausdrückliche Verweis auf das Phänomen des Elblandschaftsraumes, der eine konsequente Freihaltung des Bereiches unterhalb des Waldschlösschenpavillons einschließt. Damit wäre eine klaffende Lücke geschlossen und der Landschaftsraum, der an dieser Stelle gestaltprägend ist, geschützt worden. So wäre, wie also auch in der Broschüre, hätte der Schutzraum aussehen müssen. Es ist anders gekommen. Das aber bedeutete, der Denkmalpflege fehlte die gesetzliche Grundlage, um dem so wichtigen siedlungsräumlichen Aspekt Geltung zu verschaffen. Im Planfeststellungsverfahren zur Brücke brachte das Landesamt für Denkmalpflege keinerlei Einwände mehr ein. Die offizielle Stellungnahme des Landamtes konnte knapper nicht ausfallen. Ich zitiere: Denkmalpflegerische Belange, die aus dem Denkmalstatus benachbarter Kulturdenkmale resultieren, sind berücksichtigt. Es war Professor Heinrich Magirius, damals allerdings schon Landeskonservator im Ruhestand, der genau zu diesem Zeitpunkt noch einmal auf die hochsensible Situation verwies. Er schrieb, an einem sanften Bogen des Flusses stehen, der Talaue Hänge gegenüber, die elbabwärts den Blick auf die Innenstadt, elbaufwärts, das insbesondere sehr wichtig, auf ansteigend bergiges Gelände freilassen. Und er setzte hinzu, jede andere Möglichkeit, die Verkehrsverhältnisse zu verbessern, jede andere Stelle der Elbquerung wäre eher zu akzeptieren. Und auch das sollte nicht vergessen werden. Im Vorfeld, das heißt im Zuge eines ersten gescheiterten Verfahrens, hatten die Denkmalämter von Stadt und Land gemeinsam eine Position vertreten, die bemerkenswerterweise das Fazit des von der UNESCO eingeforderten Aachener Gutachtens aus dem Jahre 2006 vorwegnahm. Es hieß dort: Die Brücke, die die Elbaue an einer der breitesten Stellen quert, führt unabhängig von der Ausführung, insbesondere stadtauswärts, zu einer Abriegelung der Blickbeziehungen bzw. einem horizontalen Zerschneiden der Elbhanglandschaft. Wohlgemerkt, nicht Aachener Gutachten, sondern 1999 im Planfeststellungsverfahren eingebracht. Ja, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, Dresden trat in die Bewerbung um den Welterbetitel mit einem schwerwiegenden, ungelösten Konflikt ein. Jeder der Beteiligten wusste letztlich, dass das monströse Brückenprojekt schwerlich Bestandteil einer fortbestehenden Kulturlandschaft sein konnte, als die das Dresdner Elbtal auf der Liste der Welterbestätten ausgewiesen ist. Und so wohlgesonnen die Gutachter der geschundenen Stadt auch waren, sie konnten nicht umhin, auf den gravierenden, und hier zitiere ich Dr. Seifert, den gravierenden Eingriff in das charakteristische Orts- und Landschaftsbild zu verweisen, den der Standort der geplanten Bogenbrücke darstellt. Das musste früher oder später den öffentlichen Diskurs herausfordern, dem sich leider machthabende Politiker des Landes bis zum heutigen Tage verweigern. Es ist einer engagierten Bürgerschaft zu danken, die sich mit dem drohenden Verlust des Herzstücks der Elbaue nicht abfindet, dass der Konflikt nicht einfach nur offenbar wurde, sondern auch die Erkenntnis reifen ließ, Denkmalschutz und Welterbestatus stehen einem infrastrukturellen Ausbau keineswegs im Wege. Im Gegenteil, sie fordern zu kreativen Lösungen für eine zukunftsfähige städtische Mobilität heraus. Dresden könnte für die UNESCO ein Partner von besonderer Güte sein. Die Stadt hat aus ihrer Geschichte heraus in puncto bewahrende Entwicklung von Siedlungslandschaften nicht wenig einzubringen. Jetzt will man offensichtlich mit dieser Tradition brechen. Das Elbtal droht, mit einer Trasse verschandelt zu werden, deren plumpe Gestalt vor allem von den zwanghaften Anstrengungen kündet, einen Naturraum zu überwältigen. Eine Stadt, die mit einer solchen Hypothek belastet ist, kann doch nicht ernsthaft den Gedanken verfolgen, einem künftigen Weltkulturforum als Heimstätte zu dienen. Es sei denn, und diese Hoffnung habe ich noch immer, es wird noch in letzter Minute der Kompromiss gesucht. Ein Kompromiss, wie er von so vielen Seiten und jüngst in einem Protestbrief, der von der Osnabrücker Konferenz ausgegangen ist, mit besonderem Nachdruck gefordert wurde. Ich danke Ihnen.